Anno Festnetz. Tempus ante natale Domini, T.A.N.D. Die Zeit vor der Geburt des Herrn. Im Anfang Ta, T.A. Telaura anachtonimos, die Rückkehr des Goldes zur Erde. Mein zufälliges T.A. von J.A. Aha, im Ende N.D. Insgesamt Tand. Ist alles Gebilde von Menschenhand. Da erging das Wort Gottes an Johannes, wie es stand beim Propheten Jesaja. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Straßen eben. Und so sah am 25. Tag des Dezember drei alte weißhaarige Männer sehr, sehr langsam und bedächtig im Gänsemarsch gehen und in die Hofeinfahrt der G14, seiner Galerieräume, auf Zeit treten. Vorne ein etwas mächtigerer Mann, dann ein mittelgroßer und als letzter ein sehr kleiner. Johannes parkte, grüßte und hörte in feinem Englisch: "All it's only facade, only even you look after you view the reality, even though as I told you." Da war dem Angerbauer, als hätte das ihm gegolten. So wie Johannes Jesaja, der fortgefahren mit: "Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden, und was krumm ist, soll gerade und was rau ist, eben werden." Wie einst der kleine Johannes im Spielzimmer, installierte heute der Große und war in seinen Gedanken auch bei den drei alten Engländern. Als er sein Fenster von außen fotografierte, sah er die drei britischen Flaneure erneut, ihren Blick auf die Baustelle Innerberger Stadel gerichtet. Und als er schließlich über den Stadtplatz und den Enskee innerlich zufrieden wieder heimwärts fuhr, da standen völlig überraschend die drei zum dritten Male am Fuße der Gasse und winkten ihm freundlich zu. So war es gekommen, dass ein Mensch werdender und sein alter rostiger Stacheldraht, der sich Tag für Tag weiter vergoldet, den britischen Brexit-Königen begegnet war. Der gemeine Mistkäfer oder Rosskäfer, Geotrupes stercoraris, wälzt Scheiße und frisst sie. So sorgt er für das gewisse Gleichgewicht zwischen Dung und Krume. Für ihn ist Scheiße Leben, nicht aber umgekehrt. Im übertragenen Sinn, so Andreas Schönangerer, für ihn als Hobbygärtner auch die angemessene Interaktion in und mit seinem sozialen Umfeld. Harmonisierend wie der Erdbohrer Geotrupes beständig ansammelt und daraus entrümpelnd Leere formt und luftigen Raum für Neues. Geotrupidae-Projekte handeln von Ausscheidungen vom Leben als Materialschlacht. Leben ist Scheiße im Sinne des Düngens, konstruktiv gedacht. Wir sammeln beständig solches, was wir brauchen, anderes, dem wir Nützlichkeit nur andichten. Oftmals drehen sich die Verhältnisse und die überbordende Fülle verdichtet sich zur Herrschaft. Es darf die Frage gestellt werden, wer dann wen besitzt. Der Mensch die Dinge oder die Dinge den Menschen. Der Mistkäfer bringt die Dinge ins Rollen. Er rollt seine Kugel aber nicht nur, sondern er ernährt und seine Nachkommen auch von ihr. Mehrere Jahre des Mistkäfers-Konzept im Kopf, quasi vor mir hergerollt, heute abermals umgesetzt hier, besteht meine Kugel durchwegs aus Elementen der Kunst aus mehreren Jahrzehnten. Scharf, schwer und gefährlich liegt sie da, zugleich fragil und beweglich, dem Künstlerdasein gleich, die Spiegelkugel, Globus und Dung. Der schöne Name, Schönangerer, verdient sich ein Minnelied von Neidhard von Reuenthal. Wie schöne wir den Anger liegen sahen, darum die Sommerzeit beginnet nahen, die Baum den Winterstunden fahl, überall sind sie neuen Laubes worden rieche, darunter singet Nachtigall. Nun loset wir die Vogel alle tönen, wie sie den Maien mit ihrem Sange krönen. Sie freuen sich in der Sommerzeit, die uns gibt Freuden viel und lichter Augenweide, der Heide wünnigliches Glied. Angerbauer und Schönangerer im literarischen Dialog aus Botho Strauß, Der Fortführer, erschienen 2018 bei Rowohlt. Was ich dir sage, Andreas, es steckt in der Sprache etwas, das drückt und drängt, etwas, das sie buchtet und beult, weil es hinaus will, wie ein gefangenes Tier, für immer entkommen. Ist es etwa das Zusammengepferchte von Unding, Abgrund, Numen und Werk, das in Gestalt eines Wühlers durch unsere Sprache buckelt und findet den Ausgang nicht mehr? Was ich dir antworte, Johannes, was bedeutet es, bei der Rückkehr zum Haus die eigenen Schritte im Schnee mit der Schuhspitze heimwärts gerichtet zu finden? Man muss wohl rücklings ausgegangen sein. Was ich dir sage, Andreas, ist nicht alles wie nie? Und erläutern auf engstem Raum in unruhiger, zerstreuter Gemeinschaft, wo sich dies und das ebenso schnell noch sagen ließ, wie es langanhaltenden Schaden verursachte, wo sich dies und das ebenso schnell hervortat, wie es wieder abtauchte, wo man dies und das nochmals vertilgen, verschlingen, erläutern, erklärt bekommen musste, wie viele Einbußen, Zurückweisungen, vergebliche Annäherung auf nur einem Quadratmeter, die menschliche Bewegungsfreiheit beschränkte sich auf ein rastloses Auf- und Abtrippeln in engen Pulk. Läufer, die sich aus dem Vogelnetz ihrer Zurufe nicht mehr befreien konnten, stießen ganz unwillkürlich Auskünfte in die Luft hinaus, ohne dass sie jemand Bestimmten gegolten hätten. Ihre Verlautbarungen rührten ausschließlich von einem sich Lösen der Zunge beim Gehen. Was ich dir antworte, Johannes. Um sein Lückenbüßer-Dasein zu rechtfertigen, ergänzt man eines früheren, fallen gelassenen Gedanken hier, eines Zeitgenossen kopflos begonnenen dort. Mehr Raumfüllung bleibt einem letztlich nicht. Was ich dir sage, Andreas, die Ansprache des Unbekannten erfolgt von einem Fenster aus, bei herabgelassenem Rouleau, das im unteren Teil ein wenig absteht, ein wenig aufgekippt ist, sodass man alleine die Hände des Unbekannten auf Fensterrahmen und Sohlenbank sehen kann. Seine Hände sollen für sich sprechen. Im Grunde warb er beim Volk um Vertrauen nur in seine Hände. Nach 3 Jahren unbeschränkter Herrschaft, jedoch nun am offenen Fenster, sprach er ohne Verstärker zum Volk auf dem Hofplatz. Was ich dir antworte, Johannes. Da sauste plötzlich der Rollladen herunter und unerwünscht sperrte er ihn ab von seinem Publikum. Der Rollladen, der zuvor den Unbekannten mit Absicht verdeckte, schlug nun dem sattsam Bekannten auf die Gelenkknochen. Doch die Hände drängten sich vor und setzten mit ungeschicktem Ausdruck die Rede fort. Kommentar Till Meyerhofer. Geh! Geh endlich weg! Ein Mann sucht einen zweiten daran zu hindern, die Bühne zu betreten. Verschwinde! Das ist das ganze Drama. Der eine will hinaus auf die Bühne, der andere draußen allein auf weiter Bühne sucht ihn zu verscheuchen, jagt ihn zurück vor den Auftritt. ich will gar nicht reden, sagt der Abgedrängte. Ich will nur ein einziges Mal platzgreifend da sein. Wir wollen kein Ende, aber auch nicht mit einem Anfang beginnen. Wir sind immer mittendrin. Aber wir sind auch nicht wir, sondern einmal ich, einmal du, dann wieder er oder sie, Fürwörterer, Vor- oder Nachwortende. Angerbauer spricht. Hier spricht Angerbauer. Immer spricht Angerbauer. Angerbauer spricht zu Ihnen. Er spricht Dürrenmatt. Er spricht Dürrenmatt. Minotaurus, Labyrinth, 1985. Das Wesen, das die Tochter des Sonnengottes Pasiphae geboren hatte, nachdem sie auf ihren Wunsch hin eingeschlossen in eine künstliche Kuh von einem dem Poseidon geweihten weißen Stier bestiegen worden war, fand sich von den Knechten des Minos hineingeschleppt, die lange Ketten bildeten, um sich nicht zu verlieren, nach langen Jahren eines wirren Schlafes, währenddessen es in seinem Stall zwischen Kühen heranwuchs, auf dem Boden des Labyrinths vor, das von Daidalos erbaut worden war, um die Menschen vor dem Wesen und das Wesen vor den Menschen zu schützen. Einer Anlage, aus der keiner, der sie betreten hatte, wieder herausfand und deren unzählige in sich verschachtelte Wände aus Glas waren, sodass das Wesen nicht nur seinem Spiegelbild gegenüber kauerte, sondern auch den Spiegelbildern seiner Spiegelbilder. Es sah unermesslich viele Wesen, wie es eines war vor sich, und wie es sich herumdrehte, um sie nicht mehr zu sehen, unermesslich viele im gleiche Wesen wiederum vor sich. Es befand sich in einer Welt voll kauernder Wesen, ohne zu wissen, dass es selbst das Wesen war. Es war wie gelähmt. Es wusste nicht, wo es war, noch was die kauernden Wesen rundherum wollten. Vielleicht träumte es nur, auch wenn es nicht wusste, was Traum war und was Wirklichkeit. Gmunden. Ebner, Eckel, Ecker, Eckerl, Eckmann, 76063, Ecotechnik, Umwelttechnologie GmbH, Alois Kaltenbrunnstraße 45, 72947, 72947, 725-2947. 72957. Hallo, Angerbauer. Warum schreibt ihr eure Gedichte denn auf Deutsch? Fragte Kircher schließlich. Ich weiß, das klingt wunderlich, sagte Fleming, der auf diese Frage gewartet hatte. Aber es lässt sich machen. Unsere Sprache wird gerade erst geboren. Hier sitzen wir, drei Männer aus dem gleichen Land, und sprechen Latein. Warum? Jetzt mag das Deutsche noch ungelenk sein. Ein kochendes Gebräu. Ein Geschöpf im Werden, aber eines Tages ist es erwachsen. Man muss eine Sprache nähren und pflegen. Man muss ihr helfen, auf dass sie gedeiht. Und ihr helfen, das heißt dichten. Till hatte es oft erlebt. Wenn Fleming einmal von seinem Steckenpferd anfing, kam lange kein anderer zu Wort. Und schließlich endete es stets damit, dass Fleming mit rotem Gesicht Gedichte vortrug. Sie waren gar nicht schlecht, seine Gedichte. Sie hatten Melodie und Kraft. Aber wer wollte schon ohne Vorwarnung Gedichte hören? Und dann noch auf Deutsch? An sich. Tu, was getan muss sein. Und ehe man dir's gebeut, Angerbauer spricht noch immer, was du noch hoffen kannst, das wird noch stets geboren. Was klagt, was lobt man doch, sein Unglück und sein Glücke, ist ihm ein jeder selbst. Schau alle Sachen an, dies alles ist in dir. Lass deinen eitlen Wahn, und ehe du vordergehst, so geh in dich zurücke. Wer seiner selber Meister ist und sich beherrschen kann, dem ist die weite Welt und alles untertan. Und so liest Till Meyerhofer immer eher die Texte anderer als eigene, stellt andere in den Mittelpunkt, in zwar auch seinen eigenen Texten, sich und das Seine aber zunehmender an den Rand. Wer sich so in den Mittelpunkt stellen will, indem er sich im Hintergrund positioniert, ist selber dafür verantwortlich, wofür niemand anderer Verantwortung tragen könne und werde. Auch sie werde, weil könne das schlicht und einfach nicht, sagt dies ein literarisches Schaffen Begleitende. Je weiter wir in die Öffentlichkeit treten, desto eher werden wir Namenlose. Denn Namen gehen in der Masse unter, sagt Andreas Schönangerer. Regau, in der Nähe von Natal, Gmunden, Regau, Kabel, Karra, Kagerer, Keinsbauer, Kaiser, Kaltenbrunner, Kaltenleitner, Karitsch, 29015. 29015. Schönangerer hier. Ja, Schönangerer, nicht immer Angerbauer. Einmal auch Schönangerer. Schönangerer spricht Hinterlassenschaft von Thomas Bernhard. Von einem, von dem berichtet wird, hat mein Urgroßvater nahe Hendorf ein großes und für meine damalige Begriffe sensationell ausgestattetes Atelier bauen lassen. An jener Stelle, die sich der Maler selber aussuchen hatte können. Eine Anhöhe über dem Wallersee, wo die allergünstigsten Lichtverhältnisse für einen Maler herrschen. Allein mit dem Geld, das dieses Atelier gekostet hat, hätten sie, so berichteten meine Verwandten, immer wieder mehrere Bauernhöfe kaufen und modernisieren können. Kurz nachdem das Atelier fertig gewesen war, ist, wie ich schon berichtet habe, der, für den es gebaut worden war, nach Südamerika gegangen und verschwunden. Und für tot erklärt worden. Und das Atelier hat seine eigentliche Bestimmung verloren. Es ist, wie mir oft gesagt worden war, zwar immer, weil es in dieser kulturlosen Bauerngegend absolut eine Attraktion gewesen war, bestaunt, aber schließlich doch dem vollkommenen Verfall preisgegeben worden. Lange Zeit sollen bei den Bauern der Gegend, die alle auf irgendeine Weise mit uns verwandt sind, die von dem aus, was für einen Grund immer, nach Südamerika ausgewanderten Maler gemalten Gemälde, riesige Leinwände, auf welche er immer nur seine eigenwillige Vorstellung von Jesus Christus gemalt habe, als sogenannte Wagenplachen Verwendung gefunden haben, wozu sie sich, wie man sich denken kann, vorzüglich eigneten. Selbstverständlich waren diese Leinwände als Wagenplachen von den Bauern nur mit dem Christus nach innen auf ihren Wagen befestigt worden. Regieanweisung, fast Post-Performance. Wenn es heißt, Johannes Angerbauer spricht, spricht naturgemäß das gesamte Karat-Goldwertstoffsystem, ergo die gesamte Welt vermessen auf der Angerbauerschen Goldwaage. Auch das Labyrinth wird der Verworrenheit unseres Goldhoffers nicht Herr, selbst dann nicht, wenn uns Telefonnummern darin oder daraus leiten bzw. läuten sollen. Der große Tragödiendichter des 19. Jahrhunderts, als sich die Tragödie immer stärker dem Nihilismus zu verpflichten fühlte und immer weniger der Theodizee, Friedrich Heppel, meinte, alles Leben ist Kampf des Individuellen mit dem Universum und das Individuum existiert nur als solches. Allerdings, wenn es sich selbst aufgibt, so ist sein Leben nur noch ein Sterben, ein unnatürliches und unnützes Hinwelken. Obgleich aber das Individuum nur als solches existiert, hat es dennoch keine heiligere Pflicht, als zu versuchen, sich von sich selbst loszureißen. Denn nur dadurch gelangt es zum Selbstbewusstsein, ja, zum Selbstgefühl. Friseure, Friseur Gabi, Friseur Silvia, Frisiersalon Christine Eirer, Frisiersalon Johanna Lukas, Frisiersalon Brielhofer, Haarstudio Anna, 71 475. Ja, ganz richtig, wieder Angerbauer. Er fühlte sich bedroht, der Minotaurus, und um sich nicht zu fürchten, setzte er seiner Furcht den Stolz entgegen. Den Stolz, Minotaurus zu sein. Und was nicht Minotaurus war, war sein Feind. Nur die Minotauren hatten das Recht, im Labyrinth zu sein. In einer Welt, außer der es für ihn keine andere gab. Der Mond war immer noch hinter dem Labyrinth, aber er schien durch die Wände, sich in ihnen als fast Vollmond widerspiegelnd, die Zacken der Krater seiner noch nicht gerundeten Seite grotesk vergrößernd, und so oft spiegelte sich der Mond wieder, dass der Minotaurus in ein Universum aus Stein zu blicken glaubte, das von Narben durchzogen war. Auf diese Mondwelt starrend fürchtete er, sein Feind habe sich erhoben. Er rollte sich auf den Bauch, der Verräter. aber lauerte auch auf dem Bauch der andere zu ihm herüber. Der Minotaurus rutschte seinem Spiegelbild entgegen, das sich ihm auf die gleiche Weise näherte. Er war bereit aufzuschnellen und sich über den anderen zu werfen. Aber indem er den anderen beobachtete, spürte er, wollte er aufschnellen, die gleiche Absicht in den Augen des anderen. Er prägte sich das Gesicht des Verräters ein, pelzbedeckt, die breite Stirn von verfilzten Wollhaaren überwuchert, überhäuft von einem Berg von Glassplittern, die im Mondlicht bläulich funkelten, die kurzen gebogenen Hörner, der sanft geneigte Nasenrücken, das nasse Flotzmaul, die lange bläulich-rote Zunge. Der Minotaurus keuchte, sodass der Dampf seiner Nüstern den Spiegel beschlug, dem er sich entgegenschob, worauf er sein Spiegelbild nicht mehr sah. Strich den Nebel zu verscheuchen unwillkürlich mit der Hand über die Nässe und überrascht, als hinter der glatten, kalten Fläche das riesige Stirngesicht des Verräters unvermittelt auftauchte. Schmetterte er mit der Stirn instinktiv zu, schlug mit ihr an die Wand, statt auf die Stirn des anderen, die in der Wand war und nicht außerhalb. Er stutzte. Er nahm von der Wand Abstand, funkelte sein Spiegelbild hasserfüllt an und es ihn. Schlug mit der rechten Faust zu, das Spiegelbild mit der linken. Die beiden Fäuste trafen sich, erneuter Schlagwechsel mit dem gleichen Ergebnis. Darauf schlug er mit beiden Fäusten zu, das Spiegelbild ebenfalls. Schließlich trommelte er an die Wand. Er trommelte seine Wut, er trommelte seine Gier zu zerstören, er trommelte seinen Wunsch, sich zu rächen, er trommelte seine Lust zu töten, er trommelte seine Furcht, er trommelte seine Rebellion, er trommelte seine Selbstbehauptung. Aber auf einmal spürte er, dass dieses Wesen vor ihm, das ein Wesen wie er und dennoch sein Verräter war, weil es ein anderes war und weil alles sein Feind war, was er nicht er war, nicht zu fassen kriegte, dass es unangreifbar war. Er beobachtete sein Spiegelbild misstrauisch, tat, als ob er es nicht beobachtete. Er fühlte, dass es etwas zu sein schien, was es nicht war. Er war entsetzt und neugierig zugleich. Er wich zurück, sein Spiegelbild ebenso. Und allmählich ging ihm auf, dass er sich selber sich gegenüber befand. Er versuchte zu flüchten. Doch wohin er sich auch wandte, stets stand er sich selber gegenüber. Er war eingemauert von sich selber. Überall war er selber. Endlos war er selber. Vom Labyrinth ins Unendliche wiedergespiegelt. Er spürte, dass es nicht viele Minotauren gab, sondern nur einen Minotaurus. Dass es nur ein Wesen gab, wie er eines war. Ein anderes nicht vor ihm und ein anderes nicht nach ihm. Dass er der Vereinzelte war, der zugleich aus- und Eingeschlossene. Dass es seinetwegen das Labyrinth gab. Und das nur, weil er geboren worden war, weil es ein Wesen wie ihn nicht geben durfte. Der Grenze willen, die zwischen Tier und Mensch und den Göttern gesetzt worden ist, damit die Welt in Ordnung bleibe und nicht zum Labyrinth werde und damit ins Chaos zurückfalle, aus dem sie entstand.
Erst in der Betrachtung vollendet sich das Werk und entledigt Namenloses im Miteinander von Publikum und Kunst sich der Differenz. Lebt Kollektives ohne Aktivismus als Konzept und verwandeln die da schaffen sich in ihre Ideen. Zurück in ihrem Spielzimmer Johannes und Andreas. Der Lesioper wünscht den beiden und Ihnen einen schönen Abend und eine gute Nacht. Noch einmal öffnet er eines seiner Bücher, den Nachlassband der Gedichte der Christine Lavand, erschienen eben bei Wallstein. Dort schreibt im Advent 1964 die Kärntner Dichterin und Zeitgenossin von Ingeborg Bachmann und Marlene Haushofer in einem Gedicht an den Gönner und Literaturkenner und Literaturkritiker Ludwig von Ficker, als hätte sie damals schon uns gewusst. Aus dem kupfernen Kessel des Mondes, vom mystischen Nachtmahl der Zeit, kommt zurück mein zinnerner Löffel, zurück meine beinerne Gabel, ohne Tropfen und Bissen zurück auf meine salzigen Lippen. Auf der Zinngießerstiege mein Wechselleib lässt mich stehen auf der siebenten Stufe, geht auf und geht ab und verwechselt den Gang mit brünstig verzauberten Tritten. St. Josef drüben am Seitenaltar lässt stehen den Stock samt der Lilie, nimmt Nägel und Hammer und zimmert für mich ein Kreuz auf den Wechselleibrücken aus meinem zinnernen Löffel und meiner beinernen Gabel. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.